Hörerinnen und Hörer, Gesundheitsberatung ist eine Boombranche. Entsprechend viele und vielfältige Angebote drängen auf den Markt. So stieß ich auf eine Potsdamer Ex-Polizistin, die psycho-onkologische Beratung anbietet. Das hat mich interessiert und ich frage im Isanum-Podcast Katja Schiffke, wie es zu dieser Verwandlung kam und was sie ihren Patientinnen zu geben hat. Frau Schiffke, hat Sie die Arbeit als Polizistin gelangweilt oder eher zu Ihrer neuen Tätigkeit in der Gesundheitsberatung inspiriert? Beziehungsweise was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, zunächst mal hallo Frau Sandberg. Vielen Dank auch für das Interview. Tatsächlich, also ich war knapp 14 Jahre Polizeibeamtin und das war nie mein Traumberuf. Es hat mir zwar sehr viel Spaß gemacht, habe tolle Kollegen kennengelernt, aber ich wollte schon immer in der Jugend in Richtung Psychologie, Erziehungswissenschaften mich bilden, aber das war mir familiär einfach nicht möglich gemacht worden. Merkte aber immer im Laufe der Polizeikarriere, dass ich sehr viel mit Bürgern zu tun hatte, wenn sie hilflos und hilfloser Lage waren, wenn sie depressiv waren, suizidal. Das waren alles so Momente, wo mein Herz irgendwie immer wieder aufblühte, auch bei der Kriminalpolizei später, wenn wir in die Vermisstensuche gingen und dass sie sagte, nee, also irgendwie ist dein Leben noch nicht zu Ende, du musst noch so viel wissen und habe gesagt, Mensch, dann wird es doch endlich mit Anfang 30 nochmal das Psychologiestudium, habe dann allerdings mein Heilpraktiker Psychotherapie gemacht und irgendwann kam die Idee, ja, in welche Richtung möchte ich mich denn qualifizieren? Das war lange für mich gar nicht so klar und dann erkrankte meine Stiefmutter an Nierenzellkarzinom und irgendwie merkte ich dann, Mensch, das ist doch eigentlich das, was dich seit dem 12. Lebensjahr irgendwie immer wieder begleitet. Krebserkrankungen in der Familie, Krebserkrankungen bei Freunden, habe sehr früh auch einen Bekannten verloren an Leukämie. Und ja, das hat mich ein Leben lang beschäftigt und ja, da war dann eigentlich so die Berufung geboren. Ja, das war dann die Psycho-Onkologie und darauf habe ich mich dann in der Spezialausbildung nochmal spezialisiert und habe dann vor 2 Jahren meine Praxis in Potsdam eröffnet.
Das ist ja schon eine Erklärung, wie Sie zu dem Schwerpunkt Krebs gekommen sind. Das sind also sehr persönliche Erfahrungen, die Sie dahin gebracht haben und entsprechend emotional oder engagiert sind Sie dann wohl auch dabei. Kann man das so sagen?
Ja, absolut. Ne? Also ich weiß noch, vor meinem ersten Patienten dann wirklich tatsächlich in der Praxis war ich total aufgeregt. Man überlegt sich, welche Strategien habe ich gelernt, welches Wissen habe ich und war mir zunächst völlig unsicher. Ja, aber dann, umso mehr Patienten auch kamen, umso selbstbewusster wurde man. Und ich muss tatsächlich sagen, es haben mich viele Patienten angesprochen durch meine ja wahrscheinlich sehr qualifizierten Fragestellungen und das doch auch Bohren in der Vita der Patienten, dass sie mich immer ganz schockiert angucken und manchmal fragen, aber Frau Schiffke, woher wissen Sie denn das? Ja, und man merkt einfach, da steckt so eine Leidenschaft hinter, weil ich auch einfach sehr praxisorientiert arbeite, sehr bildlich mit den Patienten arbeite, weil es ist mir ein Anliegen, dass sie die Umstände verstehen. Ja, und dadurch hole ich immer wieder Symbole vor. Wir arbeiten, wie gesagt, sehr bildlich und das, glaube ich, ist so greifbar für die Patienten und das lieben sie, glaube ich, an meiner Arbeit.
Was heißt bildlich? Was machen Sie dann ganz konkret für Ihre Patienten?
Ich merke, dass Patienten es, also eigentlich generell Menschen sehr schwer fällt, Dinge gut auszudrücken. Ja? Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, Frau Sandberg, definieren Sie mir mal den Begriff Liebe. Ja, dann würde ich von Ihnen eine ganz andere Definition erhalten als vielleicht von einer Freundin, von einer Nachbarin nebenan. Ja? Und das fällt uns Menschen sehr schwer, über Gefühle zu sprechen, weil wir meistens nicht gelernt haben, über unsere Bedürfnisse zu kommunizieren. Und da ist das bildliche Arbeiten eigentlich eine sehr gute Methodik, um quasi sich erstmal bewusst zu machen, was fühle ich? Und ich greife manchmal, ist immer so ein bisschen lageabhängig vom Patienten, entweder ein bestimmtes Erleben oder eine bestimmte Angst, die sie in sich spüren und die versuchen wir grafisch darzustellen. Ja, zum Beispiel male ich dann einen Körper auf, wir gucken dann, wo sitzt die Angst und diese Angst bekommt auch eine Farbe und eine Form. Ja? Wie gesagt, Ängste sind meistens sehr schwer belastet, man könnte sagen, vielleicht ein Stein. Ja, dann malen wir also einen Stein in den Körper, wo sitzt der? Und andersrum gibt es aber auch schöne Gefühle im Körper. Wo sitzen denn die und wie sehen die aus? Und so versucht man einen Zugang zum Beispiel zum Patienten zu schaffen, dass der einfach sich bewusst macht und sagt, ah ja, so ist das wirklich. Da sehe ich das und so sieht das aus und so fühlt sich das auch an.
Gehen wir mal zurück zum Anfang. Was für eine Ausbildung haben Sie durchlaufen, um jetzt schwerkranken Menschen helfen zu können?
Ja, wie gesagt, ich habe an der Heilpraktikerschule Paracelsus in Berlin mein Heilpraktiker für Psychotherapie absolviert, dann natürlich beim Gesundheitsamt auch meine Prüfung damals abgelegt und im Nachgang dann die Spezialausbildung nochmal Psycho-Onkologie auch an der Paracelsus abgeschlossen.
Arbeiten Sie mit Ärzten zusammen oder verstehen Sie sich als unabhängige Ergänzung zur Schulmedizin?
Nein, absolut nicht. Ne? Also gerade die Verbindung zu den Ärzten ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich arbeite auch häufig mit Palliativärzten zusammen, weil wir uns auch da eng abstimmen müssen bei der Medikation, gerade wenn vielleicht auch noch Schmerzmittel eingesetzt werden, wenn es um so Abhängigkeitsthemen dann geht. Also da arbeiten wir sehr eng zusammen, um wirklich für den Patienten das Bestmögliche herauszuarbeiten. Und zudem bin ich auch im palliativen Netzwerk in Potsdam tätig und in der psychoonkologischen Versorgung des Land Brandenburg in der Arbeitsgruppe.
Das heißt, die Onkologen nehmen ihre Leistung und ihre Möglichkeiten sehr ernst und greifen auch auf ihre Hilfe zurück, wenn sie ihren Patienten Gutes tun wollen.
Ja, tatsächlich. Ja. Also es gibt mitunter Ärzte, die da sehr offen für sind. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe viele Ärzte gerade in der Allgemeinmedizin kennengelernt und damals meine Arbeit vorgestellt habe, denen ich tatsächlich den Begriff Psychoonkologie erst einmal erklären musste und auch erläutern musste, an wen sich das überhaupt richtet. Ja. Also viele glauben, dass es sich vielleicht nur für den Krebspatienten ausgerichtet ist. Tatsächlich sind ja die Angehörigen oder das soziale Umfeld ja genauso betroffen. Ja. Und teilweise, ich möchte sagen, leiden diese sogar viel mehr, aber benötigen die viel mehr psychologische Unterstützung.
Könnte man auch sagen, Sie leben ein bisschen von den Versäumnissen der Ärzte?
Ja, das ist eine gute Frage. Meine Erfahrung tatsächlich ist, dass ich häufig die Erfahrung gemacht habe, ich würde bald sagen zu über 80%, wenn ich Patienten aufnehme, die kommen tatsächlich leider immer erst sehr spät. Ich würde mir wünschen, dass man eigentlich mit Diagnosestellung sofort psychoonkologisch anfängt, mit denen zu arbeiten, weil ich immer sage, die Psyche ist das Fundament für eine erfolgreiche Therapie. Und es ist tatsächlich so, dass sie eher sehr spät kommen und da schon Erfahrungen mit den Ärzten gemacht haben und in der Regel ich die ersten 1-2 Therapiestunden tatsächlich benötige, um das Bild der Ärzte wieder gerade zu rücken, weil dort sehr viele Kommunikationsfehler passieren, die eben Patienten sehr, sehr, sehr verunsichern.
Sie haben ja auch das Online-Portal Fidentia Gesund Leben mit Krebs gegründet. Was läuft da? Was bekommt der User bei Ihnen?
Ja, tatsächlich ist Fidentia eine Art Online-Gesundheitszentrum, so könnte man das auch nennen, für Krebspatienten und Angehörige. Fidentia ist entstanden. Eigentlich haben mich meine Patienten dazu inspiriert. Ja, wir saßen immer wieder in den Therapiestunden und ich merkte, dass die Patienten immer so gleiche Fragen haben. Ne? Also es geht zum Beispiel darum, die Wartezeit zwischen der Verdacht der Krebserkrankung bis zur Bestätigung der Diagnose, diese Ungewissheit. Da liegen manchmal 4 Wochen dazwischen. Ja, da kommen Ängste hoch, da kommen viele Grübeleien hoch. Auch, was heißt das eigentlich, Brustkrebs? Ja, welche Möglichkeiten habe ich da? Wie behandle ich so etwas? Auch die Ursachen von Krebserkrankungen sind den meisten nicht bewusst und es wird von den Ärzten häufig auch nicht kommuniziert. Gar nicht mal bewusst, sondern einfach, weil Ärzte ja auch so viel zu tun haben. Und da habe ich mir gedacht, wenn das andere nicht übernehmen, diese Aufgabe, Patienten aufzuklären, zu informieren und auch Möglichkeiten aufzuzeigen, dann machst du das. Und habe dann im letzten Jahr angefangen, dieses Portal aufzubauen. Im März ist es an den Start gegangen und seitdem reise ich durch ganz Deutschland, interviewe Ärzte zu Krebsthemen, zu Therapien, auch Klinikeinrichtungen mit onkologischem Schwerpunkt, gebe dort ja auch Interviews mit Yoga bei Krebs, zu wissenschaftlichen Studien, also ein großes Feld für die Genesung und für den Umgang mit der Krebserkrankung.
Wie ist eigentlich Ihre Erfahrung in der Corona-Krise? Da haben sich die Wartezeiten für Krebspatienten ja oft erheblich verlängert.
Ja, also das ist sehr merkwürdig. Ich habe natürlich meine Praxis dann ja so nicht mehr im direkten Therapieangebot nutzen können, sondern wir haben häufig über Online-Dienste kommuniziert. Das macht sehr schwer. Ja. Natürlich offenbaren sich die Patienten auch, aber es ist was anderes, wenn man den live gegenüber zu sitzen hat, wo man auch mehr Körpersprache und Mimik deuten kann und einfach ein besserer Zugang möglich ist. Also wir haben tatsächlich online sehr viel gearbeitet und was ich sehr bemerkenswert fand bei vielen Krebspatienten, dass durch die Corona-Krise die Krebserkrankung fast schon in den Hintergrund gerückt war. Ja, also die Ängste, die vorher immer thematisiert waren, Angst vor dem Sterben aufgrund des Krebses, Angst vor der Rezidivgefahr und, das war gar nicht mehr präsent, sondern tatsächlich häufig die Aussage war, oh je, jetzt habe ich den Krebs so weit in den Griff und jetzt sterbe ich an Corona. Ja, also die Corona-Krise hat bei den Krebspatienten häufig wirklich eine totale Macht eingenommen.
Das haben die Onkologen ja thematisiert und gesagt, es hat die Gefahr für diese Patienten vergrößert. Wie sind Sie darauf eingegangen?
Ja, tatsächlich ist es ja so, ne, dass die Krebspatienten ein höheres Risiko haben. Und wir haben da sehr bewusst und sehr offen darüber gesprochen. Wir haben immer wieder kommuniziert, welche Maßnahmen kann der Patient selbst treffen, um das Risiko zu minimieren? Welche Gefahren kann er meiden? Wie könnte man zum Beispiel Aufgaben auch an Partner, an Familienmitglieder, Freunde übergeben, dass man quasi das Risiko auch schon minimiert? Ja, also das muss man immer individuell schauen. Es ist bei einem Patienten, der auf dem Land lebt, anders als bei einem, der in der Stadt lebt. Hängt auch davon ab, ob der noch arbeitstätig ist oder eben zu Hause ist, in der Klinik sich befindet. Also das muss man immer sehr individuell betrachten.
Wie wird eigentlich Ihre Beratung angenommen? Ist der Bedarf an Ihrer Begleitung, Ihren Lebenshilfetipps groß? Sind Sie zufrieden mit dem Zulauf?
Also der Bedarf ist natürlich grandios. Ja, wenn wir überlegen, wie viele Neuerkrankungen es pro Jahr gibt und die psychoonkologische Versorgung ist sehr, sehr, sehr schlecht nach wie vor noch. Das zeigt uns auch immer wieder diese Arbeitsgruppe der psychosozialen, psychoonkologischen Versorgung im Land Brandenburg, dass wir wirklich gerade in den Flächengebieten so gut wie keine Psychoonkologen haben und dadurch natürlich die Akzeptanz ausgedehnt werden müsste. Ja, jetzt in unseren größeren Städten, so wie in Potsdam, sind wir zumindest mit ein paar Psychoonkologen schon ganz gut aufgestellt, aber auch das reicht noch lange nicht. Ja.
Wer zahlt denn eigentlich für Ihre Leistungen?
Ja, da ich jetzt sicher Heilpraktikerin bin, übernehmen die gesetzlichen Kassen das in der Regel nicht, es sei denn eine Zusatzversicherung für Heilpraktiker Psychotherapie wurde abgeschlossen. Ansonsten bei den Privatversicherten, ja, das ist tatsächlich abhängig, welchen Privatversicherungstarif man abgeschlossen hat, ob der Heilpraktikerkosten inkludiert. Ansonsten sind es tatsächlich Selbstzahler.
Und trotzdem ist der Zulauf groß.
Das ist auch immer so eine Sache, das ist teilweise jahreszeitenabhängig, merke ich. Ja. Der Bedarf ist da. Ich habe auch sehr, sehr häufig Anrufe. Wenn es dann aber darum geht, dass es selbst zu zahlen ist, ist es manchmal sehr schwierig. Ja. Aber ich kann mich an sich nicht klagen.
Sie bieten ja auch Seminare und Workshops an. Wer kommt da und was passiert da?
Also das sind unterschiedliche Workshops. Häufig geht es auch darum einfach, wie kann ich fit und gesund Krebs vorbeugen. Ja, also auch in der Präventivphase, wenn quasi die Rezidivgefahr wieder minimiert werden soll. Quasi wirklich da gucken wir uns an, was kann ich psychisch tun, um so ein bisschen auch Entspannungsverfahren, Stress rauszunehmen. Was kann ich ernährungsmäßig tun, um ja meine Zellen zu schützen oder um wieder sie aufzubauen. Wie wichtig ist Sport eigentlich? Ja, das sind so die Themen in diesem Workshop und dann gibt es aber auch nochmal einen Workshop, wo es wirklich darum geht, wie das Vertrauen in den Körper zurückzugewinnen mit bestimmten Achtsamkeitsübungen oder auch überhaupt Ängste zu minimieren.
Und was tun Sie, um wissenschaftlich fit zu bleiben, um wirklich die neuesten Erkenntnisse zu verbreiten?
Ja, also dadurch, dass ich ja über Fidentia ein sehr, sehr großes, gutes Netzwerk an Medizinern habe, bin ich da natürlich ja immer im Austausch. Ja, dann gibt es ja auch diverse Krebskongresse, die ich immer wieder besuche, psychoonkologische Tagungen. Ja, also es gibt ja spezielle Schulungen auch für unseren Bereich, an denen ich natürlich ja allein schon aufgrund meiner Berufsqualifikation ja auch verpflichtet bin, mich zu schulen.
Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg auf diesem weiteren Weg und auf Ihrer wichtigen Arbeit und danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank, Frau Sandberg. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag.